Deutschlandfunk. Hintergrund.
Geopolitik der EU, Anspruch und Realität vor der Europawahl. Von Caroline Born, Peter Kapern und Klaus Remme.
Als die Abgeordneten des Europäischen Parlaments Ende April zur letzten Sitzungswoche in Straßburg zusammenkamen, dankte Parlamentspräsidentin Roberta Metsola für die, wie sie sagte, unermüdliche Arbeit der vergangenen 5 Jahre.
Dear colleagues, as this is the last plenary session before the European Parliament elections in June, I would like to take this opportunity to thank you all for your tireless work over the past 5 years.
Auch wenn jedes neu gewählte Parlament im Laufe der Legislatur auf unvorhersehbare Entwicklungen reagieren muss, dürften die zurückliegenden 5 Jahre mit Blick auf das Ausmaß und die Dichte von Krisen und Zäsuren beispiellos sein. Januar 2020. Der gesungene Abschied von den britischen EU-Abgeordneten im Parlament. Emotionaler Höhepunkt der endlos wirkenden Brexit-Saga. Es scheint viel länger her, doch auch diese Szene fällt noch in die jetzt zu Ende gegangene Sitzungsperiode. Klaus Welle war von 2009 bis 2022 Generalsekretär des Europäischen Parlaments. Heute ist er unter anderem Gastprofessor der London School of Economics. Auf die Frage, ob die Briten fehlen, muss er einen Moment nachdenken.
Ich glaube, was wir vielleicht am meisten vermissen, ist dieser offene Blick auf die Welt. Die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Indien, das war ihnen ganz natürlich. Und das haben andere nicht automatisch so. Also da gibt es einen deutlichen Verlust.
Wie wichtig dieser offene Blick auf die Welt noch werden würde, konnte an diesem 29. Januar 2020, als die Briten aus dem Parlament verabschiedet wurden, niemand ahnen. Etwa zeitgleich wurden die ersten Corona-Todesfälle in Europa verzeichnet. Zunächst dominierten Kontaktsperren, Lockdown und Grenzschließungen die Agenda. Einerseits wurde plötzlich wieder national gedacht und gehandelt, andererseits war die Pandemie ein erster Test für die damals neu gewählte Präsidentin der Europäischen Kommission, für Ursula von der Leyen. Sie hatte sich gleich zu Beginn ihrer Amtszeit einem neuen, offenen Blick auf die Welt verschrieben. Eine geopolitische EU-Kommission aufbauen, das war das ausgegebene Ziel von Ursula von der Leyen. Also eine EU, die sich stärker außenpolitisch ausrichtet. Durch die Pandemie entstand neben dem Krisenmanagement innerhalb der Union eine geopolitische Chance für die EU-Kommission. Von der Leyens Anspruch, sich durch einen globalen Blick von den nationalen Impfstrategien, wie sie in den USA und China verfolgt wurden, abzusetzen. Doch trotz enger Kooperation mit der Weltgesundheitsorganisation und aller EU-Bemühungen um eine globale Impfallianz gab es harsche Kritik an den Europäern, die, etwa aus Sicht vieler afrikanischer Staaten, noch immer viel zu protektionistisch handelten. Wir haben diesen ersten geopolitischen Test nicht bestanden. Wir waren zu spät, sagt Sergej Lagodinsky, Europaabgeordneter der Grünen, im Rückblick.
Ich glaube, das ist ein Lernprozess gewesen. Die ganze Wahlperiode war ein Lernprozess für uns alle. Und in der Tat, die Kommissionspräsidentin hat dieser Legislatur als geostrategische Stunde der Wahrheit für die EU ausgerufen. Aber was das konkret bedeutete, war keinem klar.
Die noch größere geopolitische Herausforderung für die EU kam mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine im Februar 2022. Diesmal habe man geschlossen, entschlossen und sofort gehandelt, so Ursula von der Leyen in ihrer Rede zur Lage der Europäischen Union vor 2 Jahren.
As soon as Russian troops crossed the border into Ukraine, our response was united, determined and immediate.
Und die Einsicht, dass Sicherheit auf unabsehbare Zeit nicht mit, sondern gegen Russland organisiert werden muss, hatte Folgen.
This watershed moment in global politics calls for rethink of our foreign policy agenda.
An diesem Wendepunkt müssen wir unsere außenpolitische Agenda überdenken, befand die Kommissionspräsidentin. Die wirtschafts- und energiepolitische Entkopplung von Russland, 13 Sanktionspakete gegen das Land, milliardenschwere Finanzmittel für Waffenlieferungen in die Ukraine, der Versuch, ökonomische Abhängigkeiten von China abzubauen, die ersten, noch zaghaften Schritte, eine gemeinsame europäische Verteidigungsindustrie zu entwickeln und endlich Bewegung in den EU-Erweiterungsplänen. All diese Elemente stehen für den Versuch, geopolitisch mehr Gewicht zu bekommen, vom Payer zum Player zu werden. Also nicht länger nur als Zahlmeister, sondern als Akteur weltweit auf Augenhöhe mit China und den USA anerkannt zu werden. Denn darum geht es im Kern. Doch dieses geopolitische Gewicht kann man sich selbst geben, den entsprechenden Status verleihen andere. Und daran hapert es. Beispielsweise im globalen Süden. Sergej Lagodinsky, der grüne Europaabgeordnete, gibt zu, dass viele Länder im globalen Süden sich aktuell eher Autokraten als der EU zuwenden.
Wir wissen, wenn wir ehrlich sind, immer noch nicht, wie wir am besten mit dieser massiven Rekrutierung des globalen Südens in die Reihen der Autoritären umgehen. Die Tatsache, dass unsere Glaubwürdigkeit durch die Covid-Krise gelitten hat, die Tatsache, dass unsere Entwicklungspolitik immer noch nicht geostrategisch durchdacht ist, das rächt sich.
Dabei war genau dies ein geopolitischer Schwerpunkt der von der Leyen-Kommission. Die Kooperation zwischen der EU, ihren Mitgliedstaaten und nichtstaatlichen Akteuren einerseits und dem globalen Süden andererseits zu bündeln. Der Name des Projekts: Das Tor zur Welt, Global Gateway. Ursula von der Leyen hat es im Herbst 2021 in ihrer Rede zur Lage der Union angekündigt. Europäisches Geld solle in qualitativ hochwertige Infrastruktur fließen. Menschen, Warenströme und Dienstleistungen miteinander verbinden.
We will build global gateway partnerships with countries around the world. We want investment in quality infrastructure, connecting people, goods and services around the world. We will take a values-based approach. We want to create links and not dependencies.
Verbindungen schaffen, nicht Abhängigkeiten. Ein Satz, der direkt auf den größten geopolitischen Konkurrenten zielt. Auf China und sein Projekt Neue Seidenstraße. Das hatte Peking schon 2013 gestartet. Mit gigantischen Krediten finanziert China seitdem Infrastrukturprojekte. Straßen, Eisenbahnlinien, Häfen. Der europäische Gegenentwurf Global Gateway soll bis 2027 300 Milliarden Euro mobilisieren. Dutzende von Projekten sind bereits angeschoben worden. Doch die in der Entwicklungspolitik tätigen NGOs sind mit Global Gateway gar nicht zufrieden.
Altes Geld in alten Schläuchen, aber sicherlich eine neue geopolitische Logik,
sagt Klaus Schilder von Miserior. Ob diese Logik den Partnerländern wirklich weiterhilft, da hat er seine Zweifel.
Aus meiner Sicht folgt die Global Gateway-Initiative eher einem Business-as-usual-Ansatz. Das ist allein schon daran zu erkennen, dass bisherige Infrastrukturinitiativen der Mitgliedstaaten im Rahmen der Global Gateway-Initiative zusammengefasst werden. Es ist wenig wirklich frisches, neues Geld.
Auch ein anderer Bereich der geopolitischen Neuorientierung der EU dreht sich um China. Zwei Erkenntnisse der vergangenen Jahre ließen in der Brüsseler Kommission die Alarmglocken schrillen. Zum einen die Erfahrung zusammengebrochener Lieferketten während der Corona-Pandemie. Die zweite Erkenntnis: das immer enger werdende Bündnis zwischen Russland und China. Eine Folge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Die Schlussfolgerung für Ursula von der Leyen lautete damals: Wir können uns zwar von China nicht unabhängig machen, weil Europa und das Reich der Mitte einfach ökonomisch zu eng verflochten sind, aber wir können die Risiken minimieren.
We need to focus on de-risk, not decouple.
In Brüssel wurde eine ganze Reihe von Instrumenten ersonnen, mit denen die ökonomische Machtbalance zwischen Europa und China wiederhergestellt werden soll. Regeln zur Investitionskontrolle, zum Schutz vor chinesischen Zwangsmaßnahmen, zur Gleichbehandlung chinesischer und europäischer Unternehmen bei öffentlichen Aufträgen. Daniel Kaspari, Chef der Unionsabgeordneten im Europaparlament.
Es bedeutet, dass überall dort, wo sich China nicht an die Regeln hält, zum Beispiel bei vielen Dingen im Rahmen der Welthandelsorganisation WTO oder wenn wir an geistiges Eigentum denken oder wenn wir daran denken, dass China in vielen Fällen bei uns ja nicht investiert, um bei uns Märkte zu erschließen und Arbeitsplätze zu erschaffen, sondern um hier Know-how abzuziehen, dann sind das alles die Bereiche, wo wir über die verabschiedeten Regulierungen klare Antworten setzen wollen und auch China dort, wo nötig, in Schranken weisen wollen.
Für die EU, die auch in Zeiten eines drohenden globalen Handelskriegs mit Zöllen und Gegenzöllen an der Idee des regelbasierten Welthandels festhalten will, ist dafür der Abschluss von Handelsverträgen das Mittel der Wahl. In diesem Bereich allerdings hat die aktuelle EU-Kommission eine gemischte Bilanz vorzuweisen. Die Idee, mit den USA eine Rohstoffpartnerschaft auf die Beine zu stellen, ist nicht vorangekommen. Alte transatlantische Handelskonflikte wurden lediglich auf Eis gelegt, beispielsweise der lange Streit um Strafzölle gegen Boeing und Airbus. Neue Handelsverträge hat die EU immerhin mit Vietnam, Neuseeland und Chile abschließen können. Aber beim größten und wichtigsten Freihandelsvertrag mit den Mercosur-Staaten hat sich nichts bewegt. Fortschritte hat die EU hingegen auf einem anderen Gebiet gemacht.
This is Europe's Man on the Moon Moment.
Mit einer Mondlandung vergleicht von der Leyen den Green Deal. Der Klimaschutzplan sieht vor, dass Europa bis 2050 der erste klimaneutrale Kontinent der Welt werden soll. Kernelement ist dabei der Emissionshandel, also ein Preisschild für CO2. Nach der letzten Europawahl, die auch als Klimawahl bezeichnet wird, kommt es gut an, dass von der Leyen den Klimaschutz zum Top-Thema macht. Die EU will zudem ein Signal nach außen senden und mit gutem Beispiel vorangehen, sagt Marc Weisgerber, Geschäftsführer des Thinktanks E3G in Deutschland.
Das war eine ganz klare Ansage auch, dass man jetzt bei dem Klimawandel, den man jetzt bekämpfen muss, auf allen Kontinenten, in allen Ländern, jetzt in Führung geht.
In Europa selbst aber bröckelt die Zustimmung zum Green Deal. Landwirte haben in den vergangenen Monaten immer wieder gegen die neuen Umweltauflagen protestiert. In Brüssel brannten Barrikaden. Ein wallonischer Landwirt beschwerte sich Anfang 2024, dass er durch steigende Kosten und die Konkurrenz durch ukrainischen Weizen Verluste mache.
Ja, maintenant avec le céréales ukrainien qui vient sur le marché, on vend à perte.
Der Protest zeigte Wirkung. Umweltauflagen für Bauern wurden gelockert, ein Gesetz zur Pestizidreduktion gestoppt. Immer mehr Parteien distanzieren sich inzwischen vom Green Deal, fordern stattdessen eine Regulierungspause. Von einer Klimawahl ist im Europawahlkampf 2024 keine Spur. Also doch keine Mondlandung? Politikberater Marc Weisgerber von der Denkfabrik E3G.
Wenn wir jetzt nach dem Green Deal sozusagen der ersten Phase, jetzt bei der nächsten Kommission, bei dem nächsten Parlament, da Rückzieher machen, dann wird das international erheblichen Backlash haben bei der Glaubwürdigkeit Europas, bei der Transformation.
Weisgerber warnt davor, dass die EU das Netto-Null-Ziel 2050 verfehlen könnte. Ob es soweit kommt, hängt auch davon ab, wie das nächste Parlament zusammengesetzt sein wird und inwieweit die Mitgliedstaaten die bereits beschlossenen Regeln umsetzen. Auf die Anwendung der Gesetzestexte kommt es auch bei einem anderen Thema an.
Uns ist tatsächlich eine historische Entscheidung gelungen heute. Wir haben entschieden, dass wir ein gemeinsames Asylsystem auf den Weg bringen.
Das verkündete Innenministerin Nancy Faeser nach über 12 Stunden Verhandlungen zum EU-Asylpakt vor gut einem Jahr im Juni 2023. In einem wichtigen Punkt scheiterte das Gesetzespaket. Ein verbindliches System, wie Flüchtlinge auf die EU-Länder verteilt werden, gibt es bis heute nicht. Immer weniger Länder sind überhaupt bereit, Asylbewerber aufzunehmen. In einem anderen Punkt wurde der Kurs härter. Die Mitgliedstaaten einigten sich darauf, beschleunigte Asylverfahren in der Nähe der EU-Außengrenzen durchzuführen. Der Kompromiss ist so fragil, dass das EU-Parlament in fast allem zustimmte. Auch dem Punkt, dass Schutzsuchende leichter in Drittstaaten rücküberstellt werden können. Doch dafür mangelt es der EU an Partnern, so die Einschätzung von Viktoria Rietig, Leiterin des Migrationsprogramms der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik.
Weil diese ganzen Pläne, die wir jetzt geschmiedet haben und die neuen Regeln, nur dann funktionieren können, wenn zum Beispiel die Rückkehr wieder anständig funktioniert. Und das große Problem, dass Rückkehr eben nicht funktioniert, weil die Herkunftsländer nicht mitmachen und sich kein anderes Land bereit erklärt, die Leute aufzunehmen, dieser DNA-Fehler des europäischen Asylsystems, der wird ja jetzt auch weiterhin bestehen.
Um die Zahl der Asylanträge zu senken, im vergangenen Jahr waren es über 1 Million, geht die EU auf Partnersuche, zum Beispiel in Tunesien. Dem nordafrikanischen Land hat die EU rund 1 Milliarde Euro in Aussicht gestellt und dabei stets betont, dass es sich um eine umfassende Partnerschaft handelt, die auch die Bereiche Wirtschaft und Energie einschließt. Doch Tunesien hat klargemacht, nicht Europas Grenzpolizei spielen zu wollen und eine erste Tranche an Haushaltshilfen wieder zurücküberwiesen. Kritiker wiederum bemängeln, dass die Zahlungen nicht an politische oder wirtschaftliche Reformen geknüpft sind und dass Tunesien Migranten in der Wüste aussetzt. Der Spitzenkandidat der europäischen Sozialdemokraten, Nicolas Schmid.
Mit dem Scheckbuch durch die Welt zu ziehen, bei Diktatoren an die Tür zu klopfen und zu sagen, hier sind ein paar Milliarden, die bekommst du, wenn du die Migranten uns vom Hals lest. Das ist Politik, die ich nicht als sehr glaubwürdig und auch eine Politik, die nicht den Werten, die ich in Europa verteidige, entspricht. Obwohl ich auch für eine Kontrolle der Migration bin.
Doch um Migration zu steuern, muss die EU mit ihren Nachbarn zusammenarbeiten. Entsprechende Deals gibt es mit weiteren nordafrikanischen Ländern.
Ein Problem, was wir da gesehen haben oder was unsere Forschung gefunden hat, ist, dass eben unsere Anreize, unser Zuckerbrot oft nicht süß genug ist und unsere Peitsche oft nicht beängstigend genug.
Analysiert Migrationsexpertin Rietig von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, DGAP. Entwicklungsgelder, Visa- und Handelserleichterungen oder die Drohung, die entsprechende Zusammenarbeit wieder aufzukündigen, all das bewege viele Länder nicht ausreichend zur Zusammenarbeit beim Migrationsmanagement. Obwohl die EU wirtschaftlich mächtiger ist, sitzen die Partnerländer am längeren Hebel. Dabei hätte die EU, so sieht es Klaus Welle, der langjährige ehemalige Generalsekretär des Europäischen Parlaments, allen Grund, selbstbewusst aufzutreten. Geopolitik, so definiert es Welle, beschreibt die Transformation von Raum. Und eigentlich, so argumentiert er, hat die EU schon immer so gedacht.
Wenn wir an Deutschland-Frankreich denken, es gab früher den Rhein, der war heftig umkämpft über viele Jahrhunderte. Und dadurch, dass man in einer gemeinsamen Union ist oder früher in der Europäischen Gemeinschaft, ist plötzlich diese Grenze nicht mehr sehr bedeutend. Jeder kann den Rhein benutzen. Wir sind hier in Belgien. Belgien existiert eigentlich ursprünglich als Pufferstaat zwischen Deutschland, Frankreich, Großbritannien. Diese Probleme hatten wir. Wir haben sie inzwischen vergessen, weil sie nicht mehr sehr relevant sind.
Sicher, das sind Erfolge von gestern. Heute aber bestimmt die Europäische Union Regeln in einem Raum vom Norden Finnlands bis in den Süden Zyperns. Von Portugal bis ins Baltikum. Ob die EU darüber hinaus auch in der Welt mehr geopolitisches Gewicht bekommen wird, wird sich in den kommenden Jahren zeigen. Diese Europawahl dürfte dafür wichtige Weichen stellen.
Das war der Hintergrund. Geopolitik der EU, Anspruch und Realität vor der Europawahl. Von Caroline Born, Peter Kapern und Klaus Remme. Redaktion: Ann-Kathrin Jeske.